Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute ein weiteres Mal versuchen wollen, ein bisschen besser zu verstehen, was eigentlich gerade in Amerika passiert. Und deshalb ist es gut, dass dieser Mann heute unserer Einladung gefolgt ist, der ehemalige Bundeswirtschaftsminister, der nicht nur mit den Trump-Leuten schon persönlich verhandelt hat und den wir fragen wollen, wie genau so etwas eigentlich abläuft. Darüber hinaus, und das verspricht interessant zu werden, gehört er aber auch zu den wenigen, deren Erklärung über die übliche Rhetorik der Marke Trump ist eben dieser Irre aus Washington hinausgehen. Erstens sagt er, braucht dieser Mann dringend Geld, viel Geld. Und zweitens sagt er, ist er ein Anhänger von Protektionismus, weil er gesehen hat, wie Hunderttausende amerikanische Arbeiter ihren Job durch die Globalisierung verloren haben. Und er weist darauf hin, dass genau dort, wo das damals passiert ist, in Trumps erster Amtszeit ungefähr 50.000, glaube ich, dieser Jobs wieder zurückgekommen sind. Und die Frage ist, kann das ein zweites Mal funktionieren? Das fragen wir Peter Altmaier. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Ich freue mich auch.
Ja, es gibt eine direkte Linie von sehr viel Geld zu sehr vielen Schulden. Und es ist interessant, sich mit dieser Frau zu unterhalten, wenn es um die Frage geht, was eigentlich die Konsequenzen aus dem gewaltigen Schuldenberg sind, den wir jetzt auch in Deutschland anhäufen. Und offenbar wissen das auch die Verantwortlichen in Berlin. Sie sagt, wenn man mal verstehen will, wie ambitioniert dieser Koalitionsvertrag ist, der neue, dann hilft es, in die Feinheiten der deutschen Sprache einzusteigen. Man muss einfach nur zählen, sagt sie, wie oft das schöne Wort werden durch das Wörtchen wollen ersetzt wurde. Nicht weniger als 299 Mal wollen CDU und SPD Dinge, aber sie werden sie nicht erledigen. Herzlich willkommen einer exzellenten Wirtschaftsjournalistin, nämlich Julia Löhr von der FAZ. Freue mich sehr. Ja, und das Thema Schulden noch einmal im ganz großen Kontext. Dafür ist dieser Mann heute hier, der ehemalige Chef des IFO-Instituts, einer der besten Ökonomen des Landes, der heute mal ein bisschen genauer erklären wird, auf welchem Schuldenberg die Amerikaner gerade sitzen, was das für Konsequenzen hat, für die Inflation, für den Dollar, dessen Rolle als stabiler Hüter der Leitwährung der Welt zu Ende geht, wie er glaubt, und auch für die Bonität der Amerikaner, die ist schon lange nicht mehr das, was sie mal war, sagt er, und er verweist auf Europa. Das amerikanische Problem, sagt er, ist in gewisser Weise auch das französische. Die Zinslast drückt mittlerweile so gewaltig, dass die Länder kaum noch handlungsfähig sind. Das, sagt er, ist das dicke Ende bei jeder Verschuldung. Und dann neue Weltfinanzkrise. Viele Fragen an Hans-Werner Sinn. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, also ob das nicht alles schon genug wäre, stirbt jetzt auch noch der Papst. Ich freue mich, dass dieser Mann unserer Einladung gefolgt ist, der dieser Tage, ich glaube im Gespräch mit Paul Ronsheimer war es, gesagt hat, dass dieser Papst, dieses Symbol von internationaler Humanität, gerade jetzt in einer Situation, in der die UN nicht mehr richtig funktionieren, stirbt, kann uns alle nicht unberührt lassen. Wie meint er das? Was bleibt von diesem Papst? Und warum hat er, das ist zumindest mein Eindruck, um Deutschland erstaunlicherweise immer irgendwie einen ziemlich großen Bogen gemacht? Fragen an den Theologen und Psychiater Manfred Lütz. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Abend in die Runde, Herr Altmaier. Schön, Sie mal wieder zu sehen. Sie sehen Bombe aus. Wie kommt's? 20 Jahre jünger als zu Zeiten der Koalition.
Ja, ich bin Rentner und ich habe im Garten gearbeitet.
Ja, sehr schön. Gartner, und wie froh sind Sie, nicht mehr an diesen Koalitionsverhandlungen teilnehmen zu müssen?
Ach, ich weiß gar nicht, ob man sich darüber freuen kann. Also ich hatte das Privileg und das Glück, an vier Koalitionsverhandlungen teilnehmen zu dürfen.
Vermissen Sie das?
In unterschiedlichen, nein, ich vermisse es überhaupt gar nicht, weil ich weiß, wie schwer das ist, wie viele Nächte man sich um die Ohren schlagen muss und wie schwer es ist, einen Koalitionsvertrag zustande zu bringen, der anschließend auch ein gutes Regiebuch für eine Wahlperiode ist, zumal sich die Umstände immer sehr schnell auch wieder verändern.
Sie haben mal gesagt, diese Sitzungen enden praktisch nie vor Mitternacht und es braucht diese Nachtsitzungen, wenn alle ins Bett wollen, erhöht das die Kompromissbereitschaft. Das verstehe ich.
Ja, selbst wenn die
Selbst
wenn die Kompromissbereitschaft vorher schon irgendwie in den Köpfen drinsteckt, muss man auch vor den eigenen Anhängern demonstrieren, dass man gekämpft hat bis zum letzten. Tarifverhandlungen sind so ein Beispiel und Koalitionsausschüsse funktionieren ganz ähnlich. Koalitionsverhandlungen sind aber darüber hinaus besonders gefährlich, wenn man ziemlich viel falsch machen kann. und es sehr, sehr schwer ist, Dinge richtig zu machen. Wir haben in den 16 Jahren, in denen ich dabei sein durfte, auch manche Fehler gemacht. Den größten vielleicht in den erfolgreichen Koalitionsgesprächen mit der FDP 2009, wo wir, um schnell zu Ende zu kommen, dann Dinge akzeptiert haben, die sich nachher als undurchführbar herausgestellt haben. Wir haben damals eine Steuersenkung versprochen von 15 Milliarden. Das war aber mit der Einhaltung der Schuldenbremse, zu der wir verfassungsrechtlich verpflichtet waren, nicht zu machen. Und deshalb ist diese Steuersenkung dann auch nie zustande gekommen, was sogar die FDP kapiert hat. Aber es hat einen riesigen Flurschaden angerichtet.
Glaubwürdigkeit,
und die,
meinen Sie?
Und die Glaubwürdigkeit der FDP, aber nicht nur der FDP, der gesamten Bundesregierung, war dadurch beschädigt.
Das ist interessant, Frau Löhr. Ich habe Sie gerade zitiert. Sie haben in diesen Koalitionsvertrag sehr genau reingelesen. Das Wörtchen, wir werden das und das erledigen, ist an 299 Stellen, Sie haben das offenbar gezählt, ersetzt worden durch das Wörtchen wollen. Also wir wollen das,
SPD-Chef.
Ob wir es werden, wissen wir noch nicht so genau.
Es war tatsächlich Lars Klingbeil, der das in der Pressekonferenz, als der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde, auf diesen Unterschied hingewiesen
Sie haben es überprüft, nehme ich an.
Das, genau, dann haben wir natürlich alle nachgezählt, so wie oft kommt denn das eine und wie oft das andere vor. Und dass eben alles mit werden zumindest schon mal eine relativ feste Absicht ist und das mit wollen mehr so ein loser Wunsch, den man sich auch nochmal dann näher anschauen muss, wie der finanziert werden kann. Aber letztlich haben wir ja auch gelernt, steht alles unter Finanzierungsvorbehalt. Diesen Satz gibt es ja auch im Koalitionsvertrag. Von daher ist auch das, was mit werden drin steht, nicht wirklich gesetzt. Und das haben wir jetzt ja schon gelernt, dass zum Beispiel das Thema Steuersenkungen, was mit werden im Koalitionsvertrag steht, auch schon unter
wollen läuft.
Wollen läuft, genau.
Wir wollen, und wir wollen einen Mindestlohn von 15 Euro. Und wir wollen noch sehr viel mehr. Ja. Herr Altmaier hat gerade was Interessantes gesagt. Er sagte, das hat einen großen Flurschaden angerichtet, dass wir ein Versprechen gegeben haben, das wir nicht eingehalten haben. Steuersenkungen. Und er sagt über diesen diese Neubeginn der Koalition, die gröbsten Fehler wurden schon gemacht. Und zwar vor der Wahl auf beiden Seiten. Sehen Sie auch so?
Naja, also insbesondere
Stichwort Schulden.
Hat Herr Merz, glaube ich, enttäuscht, der ja eine Kehrtwende wollte von der Politik der vorigen Regierung und hat so allerlei angekündigt, was er dann zurücknehmen musste. Er sah zum Schluss nicht mehr ganz gut aus bei diesen Verhandlungen. Die SPD hat viel mehr Einfluss genommen, als es ihrem Stimmgewicht irgendwie entsprach. Aber es war nun mal so, so sind Verhandlungen.
Und was ist das dann, wenn man, frage ja auch an offen in die Runde, vielleicht auch an den Psychiater, ist ja mal gut, den Nervenarzt an Bord zu haben, wenn man nicht mehr weiter weiß. Was ist das? Ist das eine feiste politische Lüge, wenn man vorher sagt, Schuldenbremse, das gehört zur DNA der Union, das werden wir einhalten, dann kommt das Kanzlerduell und dann sagt Olaf Scholz irgendwas von Schulden und Friedrich Merz sagt, entschuldigen Sie, wie weit wollen wir das eigentlich noch treiben mit diesen Schulden? Und legt dabei diesen Blick auf, der ihn sagt, der meint das jetzt wirklich ernst und dann verweist er noch auf die kommende Generation und sagt, das müssen alles unsere Kinder irgendwann mal bezahlen und dann kommt die Wahl. Und wenig später, wir erinnern uns, die Koalition hat sich zerlegt wegen, wie wir heute gelernt haben, ein paar Milliarden. Und plötzlich hast du eine Billion am Start. Wie zerstört das Glaubwürdigkeit?
Nicht eine Billion, zwei. Eher zwei. Es ist ja über 12 Jahre gerechnet.
Ich wollte jetzt human sein, ich wollte es nicht ganz brutal sein.
Je nachdem, wie viel Verteidigungsausgaben jetzt anfallen, die sollen ja ausgenommen werden. Dann hat man 500 Milliarden zusätzlich noch für Sonderausgaben, die also als Vermögen gekennzeichnet werden, aber in Wahrheit Schulden sind. Und dann hat man noch einen Beifang von nochmal 500 Milliarden in dem 1%-Punkt von Zweien, die nach NATO-Regeln sowieso nötig sind, jetzt auch über die Verschuldungsmöglichkeiten da laufen lassen kann. Also macht eine Lockerung des Budgets immerhin von 2.000 Milliarden.
2 Billionen, ne?
Das ist viel. Das ist natürlich eine gegriffene Zahl, die hängt davon ab, was man genau annimmt, wie viel Verteidigungsausgaben nötig sind. Aber ich habe mal jetzt unterstellt, 2% über die NATO, 2% hinaus, nicht? Dann wären es 2 Billionen, die da möglich sind. Das ist sehr viel. Das sind 2.000 Milliarden oder 2.000 Elbchaussee-Philharmonien, ja, wenn man es mal so ausdrücken darf. Denn die eine hat ja eine Milliarde gekostet. Ja. Ist wirklich viel, was zur Verfügung steht. Und wäre es ja schön, man könnte das real auch irgendwie umsetzen. Ja. Das Problem ist, wir haben die Leute dafür nicht. Die Menschen sind ja nur einmal da und können also entweder Panzer bauen oder Brücken bauen oder in die Rente gehen. Also sie können nicht alles gleichzeitig. Und da beißt sich das. Und deswegen ist es ja grundsätzlich eine Überdehnung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, die inflationär ist. Jetzt kommt aber Folgendes. Inzwischen, nachdem das alles beschlossen wurde, hat Trump dieses Riesentheater gemacht, wo wir Angst haben müssen, dass wir in eine weltwirtschaftliche Rezession hineinrutschen. Und dann sieht das Urteil ein bisschen günstiger aus für das, was die Regierung beschlossen hat. Denn in einer solchen Rezession bräuchte man tatsächlich Nachfrage stimulierende
Maßnahmen. Wir reden da gleich nochmal ausführlicher darüber. Ich würde gerne nochmal die Frage nach der Glaubwürdigkeit stellen an den Psychiater in der Runde. Also ich meine, was macht das mit der Psychologie eines Landes? Ich hab neulich eine interessante Studie gelesen, die sagte, ungefähr 40% der Wähler nehmen das richtig übel. Ja. Da funktioniert auch nicht die Geschichte sozusagen, macht die Grausamkeit gleich am Anfang, weil dann haben sie es in 4 Jahren wieder vergessen, sondern die merken sich das.
Also ich glaube, wir haben ja jetzt hier die günstige Situation, dass wir alle nicht in der Regierung sind, in der jetzigen Situation. Und ich würde mal sagen, in meinem Leben ist das die dramatischste Situation, die Deutschland erlebt hat. Und ich finde, dass vor den Wahlen natürlich die Parteien, das hat die Union ja auch gesagt, CDU pur erstmal geliefert hat und gesagt hat, was sie eigentlich will. So. Und dann kam nach den Wahlen diese Situation, die für mich noch dramatischer ist als diese Zollgeschichte, nämlich dieses Gespräch mit Selenskyj. Und als Psychotherapeut kann ich nur sagen, für mich war das Gespräch mit Selenskyj erschütternd. Also so etwas Erschütterndes habe ich noch nicht erlebt. Ich habe mich sehr mit Geschichte beschäftigt. Ja. Das letzte Mal ist ein Staatschef von einem anderen Staatschef so behandelt worden. Ich würde schätzen vor 2500 Jahren bei den persischen Großkönigen oder der tschechische Präsident Hocher von Adolf Hitler. Mhm. Schrecklich. Und das bedeutete für mich, als ich das gesehen habe, das ist eigentlich das Ende erstmal der NATO. Also wir können uns da überhaupt nicht drauf verlassen. Und ich bin jetzt 71 Jahre alt. Also ich habe immer selbstverständlich unter dem, auch ich persönlich, privat, sozusagen psychologisch, unter dem Schutz der Amerikaner gelebt. Das ist vorbei. Das ist einfach vorbei. Mhm. Und in so einer Situation als zukünftiger Kanzler die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, wir müssen jetzt ganz neu denken. Wenn Amerika völlig unkalkulierbar ist, und danach kam ja diese Zollgeschichte noch, völlig unkalkulierbar ist und wir jetzt in einem Zwei-Fronten-Krieg sind zwischen Putin vom Osten und Trump auf andere Weise, aber auch erpresserisch aus dem Westen, dann muss die Bundesregierung die Möglichkeit haben, viel Geld auch einzusetzen, um uns militärisch wieder fit zu machen. Das haben wir ja früher immer nur so anekdotisch erlebt, dass von, weiß ich nicht, 20 Hubschraubern einer flog oder irgend sowas. Das kann es ja nicht sein. Und außerdem muss man genügend Freiheit haben, uns auch wirtschaftlich wieder draufzukriegen. Sonst sind die Rechtspopulisten bald in der Mehrheit. Also wenn es weiter wirtschaftlich bergab geht. Und das habe ich so verstanden, da eine Zweidrittelmehrheit mit dem neuen Parlament, das ist ja auch tragisch zum ersten Mal, nicht mehr möglich ist mit den demokratischen Parteien, hat man sich, so habe ich das verstanden, zunächst mal einen Freiraum geschaffen, dass man handeln könnte. Ich finde, also was mich jetzt sehr interessiert, ist nicht die Verhandlungen, sondern ist, wie wird regiert? Also wird dieses Geld rausgeworfen für irgendwelche Bonbons oder wird es wirklich in Infrastrukturmaßnahmen eingesetzt? Das ist jetzt für mich entscheidend. Mhm. Und dass die Leute enttäuscht sind im Moment, das kann ich verstehen. Es passiert ja nichts im Moment. Aber wichtig ist, wie regiert wird.
Ja, wird trotzdem noch, Sie dürfen sofort Herr Altmaier, Julia Löhr einmal fragen, die als politische Beobachterin da in Berlin sehr nah dran ist. Überzeugt Sie diese Argumentation?
Nur zum Teil tatsächlich. Also natürlich war dieser Moment im Oval Office ein Schockmoment für alle. Und ich glaube, es herrschte sofort Einigkeit, dass das Thema Aufrüstung, und zwar schnell, dass das geklärt werden muss. Das hätte man aber auch mit einem Sondervermögen machen können, also mit Sonderschulden, einem begrenzten Umfang, um eben wieder verteidigungsfähig oder kriegstüchtig zu werden. Was aber geschehen ist, ist quasi ein Freibrief. Die Schuldenbremse wurde gelockert. Wir können jetzt dauerhaft alles, was über 1% der Wirtschaftsleistung geht, und der Verteidigungsbegriff ist jetzt sehr weit gefasst, tatsächlich mit Schulden finanzieren. Mhm. Und so kommt es eben zu dieser Billionensumme, die allein für die Verteidigung in den nächsten 10 Jahren an Schulden aufgenommen werden kann. Und noch dazu hatten wir halt diese Situation, dass Merz die SPD und auch die Grünen brauchte und dann noch mal eben innerhalb von wenigen Tagen diese 500 Milliarden für die Infrastruktur dazu kamen. Und auch da wurden wieder durch das Kleingedruckte eben Verschiebebahnhöfe eröffnet. Mhm. Und von daher würde ich schon sagen, Merz ist da übers Ziel hinausgeschossen. Mhm. Es war für ihn alternativlos, um das alte Merkel-Wort zu zitieren. Es gab keine andere Möglichkeit, weil er diese Koalition unbedingt will.
Es hätte schon andere Möglichkeiten gegeben, glaube ich. Weil die alte Ampelregierung hat ja damit gerungen, eine Antwort zu finden auf die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Und damals hätte Olaf Scholz sicherlich mit der SPD sehr viele Zugeständnisse gemacht, wenn wir einen Weg gefunden hätten, Verteidigungsausgaben, Waffenlieferungen für die Ukraine anders zu finanzieren. Wir haben gesagt, wir wollen aber zuerst die Wahl abwarten und Einsparungen machen. Ja, und dann, wenn man nach einer Wahl auf den Koalitionspartner angewiesen ist und nicht nur die SPD, sondern auch die Grünen braucht für die verfassungsändernde Mehrheit, dann muss man meistens auch einen Preis zahlen, der viel höher ist. Also der alte Wolfgang Schäuble, bei dem ich Staatssekretär sein durfte, hat uns immer gesagt, wenn wir sagen, Sie müssen das durchsetzen und das, wer ist der Mondeur? Wollen wir was oder die? Wenn wir was wollen, ist aber ganz schlecht. Also das heißt, das sind die Gesetze der politischen Handlungsfähigkeit. Und trotzdem muss ich eines auch immer positiv sagen. Wir brauchen dringend eine neue Regierung, da bin ich ganz bei Ihnen. Deutschland ist dritte Klasse in der Weltpolitik geworden in den letzten 10 Monaten, weil die Ampel nicht mehr handlungsfähig war und wir jetzt keine Regierung haben, die neu gewählt und legitimiert ist. Und deshalb ist es gut, dass Friedrich Merz und Lars Klingbeil ein persönlich gutes Verhältnis haben. Und trotzdem sind halt eben viele Dinge nicht gelöst worden, weil rote Linien vor den Wahlen aufgezeigt wurden. Und dann fällt es dem Partner...
Ist das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, die Fehler wurden vorher gemacht?
Die wurden vorher gemacht, ja. Es ist so, es ist oft kritisiert worden, dass die Wahlprogramme von Angela Merkel so wenig richtig kernige Themen hatten. Und wir wussten aber natürlich ganz genau, wenn man rote Linien in die Wahlprogramme schreibt, muss man nachher einen viel höheren Preis zahlen, um sie auch einzulösen und einzuhalten. Und deshalb, glaube ich, hat es aber wenig Sinn, zurückzuschauen. Wir müssen nach vorne schauen. Und ich bin ganz bei Herrn Sinn, dass wir auf gar keinen Fall jetzt es als gegeben ansehen sollen, dass wir die 2 Billionen tatsächlich zusätzlich ausgeben.
Ja, richtig.
Es muss zu einer Ausgabenkritik kommen. Es müssen Ausgaben, die nicht begründet sind, nicht länger begründet sind, auf den Prüfstand gestellt werden. Aber richtig ist auch, da die allermeisten Ausgaben bei uns gesetzlich festgelegt sind, im Bereich der Sozialversicherung und anderswo,
darüber reden wir
wird das so schnell nicht gehen.
Aber genau das geschieht ja jetzt gerade nicht. Also was wir erlebt haben ist, die Schuldenbremse wurde gelockert. Mhm. Alle waren erleichtert, also alle der Beteiligten waren erleichtert. Und wir haben dann quasi eine Rückkehr zum Business as usual erlebt. Es wurde ein Koalitionsvertrag verhandelt von mehr als 250 Leuten. Das sind 146 Seiten mit lauter persönlichen Lieblingsprojekten, Ausgaben, Mütterrente, Pendlerpauschale, Agrardiesel, Gastrosteuer für die CSU. Die SPD hat ihre Wünsche reingekriegt und von Sparen und von dem, womit Friedrich Merz im Wahlkampf angetreten ist, ist wenig übrig geblieben. Und ich glaube, das macht es halt jetzt für ihn auch so schwierig und führt zu diesem Einsturz bei den Umfragen, dass halt, oder zu dieser großen Enttäuschung in den Umfragen, weil er halt mit was ganz anderem quasi angetreten ist.
Es sind nicht die Wähler der SPD, die enttäuscht sind, sondern es sind eigentlich unsere eigenen.
Ja. Ja, das Problem, das Frau Löhr schreibt, ist korrekt. Das ist ja mit gezinkten Karten gespielt worden. Es ist nicht nur die Mechanik dieser Koalitionsgespräche, die nichts anderes übrig ließ. Man hätte sehr wohl im Rahmen des alten Grundgesetzes, ohne jetzt das zu ändern, mit einer einfachen Mehrheit einen Notstand erklären können, nämlich wegen der militärischen Situation, Sicherheit, die ja nun offenkundig ist. Das ist in der Tat der größte Notstand unseres Lebens, den wir hier beobachten, und hätte dann beliebig hohe Schulden definieren können, die man macht.
Aber man hätte es jährlich erneuern müssen.
Ja, man hätte einen Erneuerungsbeschluss geben können. Oder wie das üblich ist bei solchen Programmen, hätte man ja sowieso gleich mehrjährige mehrjährige Programme machen können und entsprechende vertragliche Vereinbarungen mit der Rüstungsindustrie machen können. Also alles wäre möglich gewesen. Nur was nicht möglich gewesen wäre. Und deswegen hat man die Grünen aus dem alten Bundestag, der abgewählt war, noch gebraucht.
Das
wäre der Beifang gewesen. Ja. Dieser schöne Beifang von 500 Milliarden, den wollte man extra noch haben, damit man die ganzen Reformen, die Deutschland wirklich braucht im Sozialbereich, bei der Rente und so weiter, nicht angehen musste. Mhm. Und das ist die große Kritik an diesem Koalitionsvertrag. Das viele Geld erleichtert nicht die nötigen Reformen, sondern macht sie überflüssig.
Möglicherweise auch das. Ja. Lass uns einmal tatsächlich noch mehr ins Hier und Jetzt und einmal nach Amerika schauen. Ich habe das eingangs gerade gesagt und ich fand das sehr interessant. Es ist ja immer so einfach, auf jemanden mit Trump rumzuhacken und sagen, das ist halt der Irre da in Washington. Und ich glaube, dass ein Top-Ökonom, der ist wahrscheinlich relativ entgeistert über das, was da gerade passiert. Das kann ich mir gut vorstellen. Das wirkt auch alles wahnsinnig erratisch und das ist es ja auch. Aber wenn man sich sozusagen einmal in seine Schuhe stellt, Herr Altmaier, was veranlasst jemanden wie Trump dazu, diese Zolldrohungen, die ja dann so im Raum standen, wirklich umzusetzen und anzusagen und sogar Zölle zu erheben für Länder und Inseln, wo eigentlich nur Pinguine leben, gar keine Menschen. Ja, das
ich habe nicht mit den Zöllen gehört, die sich über Trump lustig gemacht haben, weil er ist schon ein genialer Wahlkämpfer und Kommunikator. Er hat es geschafft, mit wenigen Tweets seit vielen Jahren regelmäßig die Weltöffentlichkeit zu interessieren. Und es gibt keinen westlichen Politiker derzeit oder Politikerin, die imstande wäre, da mit ihm gleichzuziehen und ihm Paroli zu bieten. Der zweite Punkt ist, er hat Vorstellungen in der Sache, von denen ich inhaltlich nicht überzeugt bin. Das hängt auch damit zusammen, dass er sehr emotional an diese Dinge herangeht. Und er hat irgendwann sich vorgenommen, er möchte gerne die Einkommenssteuer nach Möglichkeit abschaffen, komplett abschaffen und die Finanzierung, die er braucht für die staatlichen Haushalte und Budgets, in weiten Teilen ersetzen durch Einnahmen aus Zöllen. Und das
ist ein zentrales Wahlversprechen. Ne?
Ein zentrales Wahlversprechen.
Die Steuern,
ja.
Hat er ja schon mal gemacht, hat sie auch gesenkt und hat er jetzt auch, ist interessant, wird auch so in der deutschen Öffentlichkeit kaum besprochen, hat er jetzt weiter verlängert.
Ja,
er wird weiter gemacht.
Ja, natürlich. Und er hat dann allerdings geglaubt, und das war, glaube ich, auch seine Fehlkalkulation, dass alle anderen Länder das so ohne weiteres mitmachen. Weil seine Kalkulation war ja, ich ersetze erstens Steuereinnahmen durch Zolleinnahmen, die werden dann gezahlt von den Ländern, die Waren exportieren nach USA. Mhm. Zweitens hat es einen protektionistischen Effekt. Es werden also Firmenverlagerungen in die USA stattfinden. Es werden neue Arbeitsplätze entstehen. Protektionismus ist ja deshalb so ein süßes Gift, weil er zu Anfang immer Erfolg zu versprechen scheint. Und die 50.000 Arbeitsplätze bei Aluminium und Stahl sind ja entstanden. Und
In vier Jahren.
Und sogar die Regierung von Herrn Biden. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich treffe meine neue Kollegin, die Handelsbeauftragte, 2021 im Sommer. Und dann sagte ich, jetzt können wir ja diese Zölle wieder abschaffen. Ihr wart doch immer dagegen, sagte sie, ja. Aber es ist dann nachher so, dass es heißt, Trump hat die 50.000 Jobs gebracht und wir haben sie wieder weggegeben. Und deshalb war das ein ganz, ganz schwieriges Thema. So, und er hat zweitens dann die Auffassung, dass er mit diesen Dingen auch durchkommt, weil alle mit ihm einen Deal wollen. Aber vor wenigen Tagen ist die Meldung gekommen, die Chinesen haben offenbar die Abnahme von bereits bestellten Boeings wieder storniert.
Zum Beispiel.
Und die Chinesen haben gegengehalten. Und ich habe nur rudimentäre Kenntnisse von Volkswirtschaft, weil ich eigentlich Jurist bin. Aber ich weiß, dass höhere Zölle nicht dazu führen, dass mehr Marktwirtschaft entsteht und dass höhere Zölle nicht dazu führen, dass es für alle billiger wird, sondern dass wir durch die Zollsenkungen der letzten 80 Jahre, die wir im Rahmen der WTO und der Europäischen Union und der Freihandelsabkommen gemacht haben, dass wir dadurch den Wohlstand unserer Menschen nachhaltig erhöht haben.
Sie haben gerade was Interessantes gesagt. Sie sagten gerade Protektionismus, das klingt ja so technisch, ist ein sehr süßes Gift, ist eine Versuchung sozusagen für Politiker. Warum?
Es ist eine Versuchung, weil es eine einfache Lösung für das Problem der Wettbewerbsfähigkeit suggeriert. Das heißt, man hat eine Wettbewerbsfähigkeit verloren, man produziert teurer als andere Länder. Und dann sagt man, jetzt muss ich die Waren aus diesen Ländern verteuern durch höhere Zölle. Und dann können meine Unternehmen wieder Gewinne machen und neue Leute einstellen. Oder es kommen sogar neue Ansiedlungen bei mir im Land.
So, und das ist ja passiert, wie Sie gerade beschrieben haben, in Teilen. Ja. Was ist dann das Problem in der Folge? Sie sagten, am Anfang funktioniert der gut, dieser Protektionismus. Und dann immer schlechter. Warum?
Ja. Weil er die Grundregeln der internationalen Arbeitsteilung, die etwas mit einem englischen Volkswirt, der vor 300 Jahren gelebt hat, Ricardo, zusammenhängen. Mhm. Der hat die Lehre vom komparativen Vorteil erfunden. Und danach orientiert sich große Teile unserer Volkswirtschaft bis heute. Und zwar mit guten Ergebnissen und Erfolgen. Die internationale Arbeitsteilung, die wir gefunden haben, die gegenseitige Verflechtung, hat dazu geführt, dass wir uns heute mehr leisten können, und zwar in allen Ländern dieser Welt, nicht nur in Deutschland und Europa, auch in den USA. Da habe ich sehr großen Respekt vor einem Ökonomen, der nochmal dargelegt hat, dass auch die USA in den letzten Jahren der Biden-Administration eine enorme Stärkung ihrer wirtschaftlichen Stellung in der Welt erreicht haben, weil sie zum Beispiel bei all den disruptiven Technologien, Internet, künstliche Intelligenz, Daten- und Plattformökonomie vorne mit dabei sind und dann von den freien Weltmärkten profitieren. Wenn wir diese Märkte wieder fragmentieren, dann wird es für alle teurer. Und die Einzigen, die sich freuen, sind die Planwirtschaftler.
Herr Sinn, ökonomisch nochmal gesprochen und auch dann die Frage nochmal an Julia Löhr. Herr Altmaier argumentiert in der Folge auch und sagt, Protektionismus ist deswegen so ein süßes Gift, weil es erstmal funktioniert. Ja, du ziehst Zollschranken hoch, dadurch machst du die Waren von anderen teurer und holst sozusagen möglicherweise, wenn es gut läuft, eigene verloren gegangene Industriejobs wieder zurück. Und ich habe selber immer wieder bei Dreharbeiten dieses Elend in dem Rust Belt, diese Verzweiflung dieser amerikanischen Stahl-, Kohlearbeiter und so weiter gesehen. Deswegen verstehe ich sehr genau, was das sozusagen für ein soziales Potenzial hat, ja, und was das für ein Sprengsatz ist für eine Gesellschaft und warum da Wählerstimmen zu holen waren. Aber Herr Altmaier sagt, wenn du dann irgendwann das weiter betreibst, dann passiert in der Theorie Folgendes: Du ziehst diese Zollschranken hoch, du produzierst im eigenen Land, du schirmst das alles ab und wirst dann in der Folge immer schlechter, weil du nicht mehr richtige Konkurrenz hast? Oder was ist der Grund?
Es ist die Aushebelung der Arbeitsteilung, was Herr Altmaier richtig gesagt
Konkurrent.
Hat. Ja,
Wettbewerb.
Ja, klar, Wettbewerb. Der Anzug, den Sie anhaben, den haben Sie sich doch auch nicht selber gemacht, sondern Sie verkaufen was anderes. Sie haben eine Leistung, die Sie verkaufen, nämlich so eine Talkshow zu machen. Dafür kriegen Sie Ihr Geld, dann können Sie Ihren Anzug kaufen. Und das ist Arbeitsteilung. Und so funktioniert das auch international zwischen den Ländern. Jeder kann das tun, wo er sich
besser
auskennt und produziert das, liefert das in die Welt und kauft aus der ganzen anderen Welt wieder Produkte für seinen eigenen Bedarf. Und der Nutzen für die Volkswirtschaft ist nicht etwa das, was man an die anderen liefert, sondern was man sich dafür kaufen kann. Nicht? Die Waren, die man lieferte, sind ja weg. Das tut man ja nur, damit man andere Waren bekommt. Und das wird ausgehebelt durch diese Zölle. Insbesondere, wenn die anderen das auch machen, dann wird der Tauschvorgang, meine Ware gegen deine Ware, gleich zweimal belastet. Und das schaukelt sich sehr schnell hoch. Und das kann sich so schnell hochschaukeln, dass der Welthandel zusammenbricht. Das haben wir gesehen in den 30er Jahren, als wir die Weltwirtschaftskrise haben. Da ist in Amerika das auch begonnen worden mit diesen Zöllen. Und dann haben die anderen Länder reagiert und der Welthandel brach um 60% ein.
60.
Und das Sozialprodukt brach um 20% ein
das
in der Welt.
Ist das
sind
der Grund,
alle
warum
ärmer
Sie sagen,
geworden. Ja. Das ist allenfalls eine Strategie, die man machen kann, wenn die anderen nicht gegenhalten. Mhm. Aber der Xi, der lässt sich ja nicht einfach was vormachen. Der hält dagegen und der glaubt, dass er das da auch mitsteigern kann. Und zwischendrin geht dann die Weltwirtschaft Wirtschaft in die Rezession. Das ist der große Denkfehler, den Trump hier gemacht hat. Im Übrigen geht es, glaube ich, und das sollte man auch erkennen, bei den Zöllen nicht so unmittelbar um dieses Industrieargument. Das ist das, was vordergründig sofort verständlich ist. Aber im Hintergrund, die Berater von Trump haben eine ganz andere Überlegung gehabt. Die haben gesehen, dass Amerika doch sehr stark überschuldet ist. Sie haben permanent mehr Waren aus dem Ausland bezogen, als sie geliefert haben.
Mit anderen Worten, auf Pump gelebt.
Haben auf Pump gelebt. Amerika hat den hohen Lebensstandard, den wir in den Statistiken ja auch finden, großenteils dadurch erzeugt, dass es letztlich nur kalligraphische Produkte, nämlich diese Treasury Bills, kurzlebige Staatspapiere, verkauft hat in die Welt, gegen echte Waren, die man konsumieren konnte. Und jetzt ist das dicke Ende da. Die Zinslast ist für die amerikanische Volkswirtschaft schon sehr hoch geworden gegenüber dem Ausland. Und die Verschuldung hat ein Niveau erreicht, wo Amerika seine Glaubwürdigkeit als sicherer Hafen für die Investoren der Welt eingebüßt hat. Und der entscheidende Tag ist tatsächlich der 28. Februar, als dieses unwürdige Ereignis da im Oval Office, was wir vorhin im Bild gesehen haben,
was Sie gesagt haben.
Nicht? Das war
nicht nur militärisch.
Nicht nur militärisch. An dem Tag ist das Vertrauen der Anleger der Welt in die Vereinigten Staaten von Amerika, inklusive auch der Wall Street selber, zerbrochen. Und sofort gingen die Kurse runter. Der Standard & Poor's und die ganzen anderen Aktienindizes gingen sofort. Ja, das ist ein Index.
Standard & Poor's ist der S&P. Ja, ja.
Ja, das ist der.
Aber auch die Ratingagenturen
haben gesagt. Die heißen auch so. Und die haben halt hier so einen Index. Und der Kursindex ging runter. Der Dollar ging sofort runter. Massiv. Der Dollar war halt überbewertet, relativ zur Kaufkraftparität. Das ist so ein gedanklicher, künstlicher Wechselkurs, bei dem ein Warenkorb, den man in Amerika oder sonst wo auf der Welt kauft oder in Europa jetzt gleich viel kostet. Ja? Relativ dazu war Amerika überbewertet. Und überbewertet zu sein, heißt, die Importe sind alle billig. Man kann sich einen tollen Lebensstandard leisten. Ja. Gehen Sie mal nach Amerika, das ist eine Käuferwelt.
Absolut.
Die Hälfte der Kleidungsmittel, die Amerikaner haben, kommt aus China. Ja? Zu billigsten Preisen wird das eingekauft und bezahlt mit Treasury Bills, die Chinesen hätten natürlich auch gerne mal eine amerikanische Firma gekauft. Das ließ man nicht zu. Sie mussten diese Treasury Bills da akkumulieren. Und jetzt überlegt man, wie kommt man von den Treasury Bills runter? Und das steht in einem Papier des Chefberaters von Trump, Stephen Miron heißt er. Mhm. Der hat das zwar als seine private Meinung geäußert, aber er ist nun mal der Chef des Council of Economic Advisors. Und er hat gesagt, Chefwirtschaftsberater, ja, wie bei uns der Sachverständigenrat, aber noch stärker gebunden an den Präsidenten. Der hat gesagt, wir müssen runter von diesen Belastungen, die auf uns zukommen, indem wir zwei Sachen machen. Erstens müssen wir institutionelle Anleger auf der Welt veranlassen, einen Tausch der kurzfristigen, noch hochverzinslichen Papiere durch langfristige, ganz niedrig verzinsliche amerikanische Staatsschuldpapiere zu akzeptieren. Und zweitens können wir ja auch Folgendes machen. Wir können eine Gebühr erheben als Amerikaner auf die Zinsen, die wir zahlen müssen an die Gläubiger. Und wenn man beides zusammennimmt, nach den Definitionen der Ratingagenturen, ist das quasi die Insolvenz. Die spielen also offen mit dem Thema der Insolvenz. Mit anderen Worten, Amerika hat so lange über seine Verhältnisse gelebt, dass es am Rande der Pleite stieg. Jetzt wird man natürlich versuchen, es rechtlich unter der Schwelle der formellen Pleite laufen zu lassen. Und man wird also Druck ausüben auf die anderen Länder, insbesondere die öffentlichen Instanzen, deren Zentralbanken zum Beispiel, die amerikanischen Wertpapiere jetzt zu übernehmen. Und dieser Druck, der muss erzeugt werden durch die Zollandrohung.
Das ist der Mechanismus. Das ist also nur letztlich die Oberfläche des Geschehens. In Wahrheit geht es um dieses völlig ungelöste Schuldenproblem der Amerikaner gegenüber dem Rest der Welt.
Wie geht, ja, ich glaube, Sie dürfen sofort halt mal, ja. wie geht Ihre Analyse, Frau Löhr, als jemand, der sich so viel mit Wirtschaft auch beschäftigt? Weil ich weiß, dass Sie jemand sind, der auch hierzulande immer sagt, Vorsicht mit den Schulden, Vorsicht vor sozusagen immer enger werdenden Handlungsspielräumen. Können wir auch gleich noch mal darüber reden, was das bedeutet, wenn du irgendwann eine Zinslast hast, die so hoch ist, dass du dich eigentlich kaum noch bewegen kannst. Frankreich ist zum Beispiel und andere. Und was das dann am Ende auslösen könnte.
Vielleicht erst noch mal anknüpfend an das, was wir vorher besprochen hatten. Protektionismus ist das süße Gift der Populisten, würde ich ergänzen. Weil es ist eben ein, es baut eine Scheinwelt auf, die tatsächlich so nicht stattfindet. Trump erweckt den Eindruck, man könne weiter von den Vorteilen der Globalisierung profitieren und sie trotzdem abschaffen, also quasi eben die Mauern hochziehen, weniger Produkte ins Land lassen. Und das Problem, warum glauben die Leute das? Weil sie es irgendwie als selbstverständlich annehmen, dass sie eine solche breite Warenauswahl im Supermarkt haben, dass sie aussuchen können, ob sie einen Toyota oder einen Ford oder einen Hyundai fahren wollen. Und dass das so selbstverständlich ist, dass das auch alles günstig geht. Mhm. Aber das ist dann eben irgendwann nicht mehr so. Und wir merken jetzt ja auch durchaus in den Umfragen von Trump, dass einigen das dämmert, dass das vielleicht doch nicht so gut ist. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die Amerikaner sich danach sehnen, dass sie wieder in Fabriken Toaster zusammenschrauben oder dass sie auf Avocadofeldern Avocados ernten, sondern das ist ja schon irgendwie ganz angenehm, dass das andere gemacht haben.
Ja, genau.
So.
Genau.
Und dass das dann trotzdem zu halbwegs günstigen Preisen im Laden lag. So. Also von daher merken wir ja auch an Trumps Reaktion und dem Aussetzen für 90 Tage, dass diese Strategie nur so bedingt funktioniert hat. Das weitaus stärkere Korrektiv sind aber nicht die Wähler, sondern sind tatsächlich die Finanzmärkte.
Die Märkte, ja.
Und wir können froh sein, dass es dieses Regulativ gibt, weil das ja offenbar dazu führt, dass er
sehr wirkmächtig.
Sehr wirkmächtig ist, genau, richtig. Und zum Thema Schulden noch kurz den Satz. Da haben die Amerikaner in der Tat ein weitaus größeres Problem, als wir das haben. Also bei uns ist der Schuldenstand so in etwa 63% unserer Wirtschaftsleistung.
Die Amerikaner haben
110 bis 120, je nachdem, wie man es rechnet. Und also wir haben auch einige europäische Länder, die weit über 100 sind. Also von daher, das ist jetzt so eine Sphäre. Japan hat über 200%. Also das ist, aber es ist schon enorm hoch. Und insbesondere, weil die Amerikaner halt auch höhere Zinsen zahlen müssen, um diese Schulden zu refinanzieren. Also von daher hat Trump ein Problem. Und er hat ein Interesse daran, dass die Zinsen sinken, damit es eben nicht so teuer ist, diesen Schuldenberg quasi zu unterhalten. Jetzt führt aber gerade die Zölle dazu, dass tendenziell die Inflation im Land steigt, also die Preise steigen, weil ja die Zölle noch on top kommen. Und das dann eben dazu führt, dass eigentlich die Zentralbank eher wieder versuchen müsste, die Zinsen anzuheben,
um
sie nicht zu senken.
Um die Inflation runterzukriegen.
Und deswegen erleben wir jetzt gerade auch diesen Druck, den Trump auf den Notenbankchef ausübt. Und
Jerome Powell, den er selber ins Amt gebracht hat.
Genau, Mr. Too Late und der Loser. Gut, jetzt ist gerade wieder irgendwie 2 Tage Ruhe und dann kommt wahrscheinlich wieder der nächste Angriff. Also das funktioniert, seine Strategie funktioniert halt.
Also er will den Fed-Chef dazu bringen,
genau,
die Zinsen zu senken,
genau,
weil er den Dollar abwerten will, damit amerikanische Ware im Rest der Welt günstiger zu haben
ist. Vor allem, weil es dann
das ist sozusagen die Idee, ne? Genau. Herr Altmaier, Sie wollten gerade.
Nein, also in der Tat, der Mechanismus.
Nein, die Erklärung nur. Ursprünglich hat er das nicht gedacht. Jetzt, nachdem die Kapitalmärkte so reagiert haben, nach diesem schrecklichen Ereignis am 28. Februar, fiel der Dollar und dann hat er gesagt, ja, das haben wir ja von vornherein überlegt.
Ich glaube ihm kein Wort.
Ich glaube, das ist das Problem, dass er alles geplant hat und also er sowieso recht gehabt
hat. Es gibt einen Unterschied, Herr Sinn, zum Trump 1 und Trump 2. Ja. Bei Trump 1 hat er mehr auf die Berater gehört als jetzt.
Ja.
Und damals konnten wir in Gesprächen mit seinen Ministern, mit seinen Beratern manches Unheil verhindern. Und wir konnten, ich habe mal in einem Interview mit der FAS-Sonntagszeitung gesagt, wir brauchen einen Deal mit Trump. Und da gab es Unterstützer in Washington, die das mit befördert haben. Und er ist jetzt nach diesem zweiten Wahlsieg, trotz der Gerichtsverfahren, trotz der Skandale, trotz aller Probleme, ist er überzeugt, dass er es besser kann und besser weiß als fast alle anderen. Und das macht es so schwer, die Dinge auch zu planen. Und weil die Dinge nicht geplant werden können, kommt es zu ständigen disruptiven Verwerfungen. Mal geht der Dollar scharf nach unten, dann geht er wieder ein bisschen hoch. Mhm. Die Aktienmärkte brechen ein, dann macht er das Moratorium der 90 Tage, dann gehen sie wieder hoch. Aber da werden ja Milliardenvermögen vernichtet, Weltweit.
Unfassbar Vertrauen geflöten.
So, und das alles kann im Endergebnis dazu führen, dass die Weltwirtschaft ziemlich stark auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Und wenn ich einen Ratschlag als Rentner geben dürfte, ich glaube, dass Karl Schiller recht hatte, weil als er in den 70er Jahren gesagt hat, das war ein früherer Wirtschaftsminister, genau. Die Pferde saufen nicht. Da war die deutsche Konjunktur ziemlich lahm. Und dann muss man einen psychologischen, vor allen Dingen aber auch einen materiellen Aufbruch hinbekommen. Wir müssen als Europäer und als Deutsche jetzt verhindern, dass diese Welle aus den USA die gesamte europäische und weltweite Wirtschaft in Mitleidenschaft zieht, mit erheblichen Wohlstandseinbußen verbunden. Und ich glaube, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Eines ist, es muss nachgearbeitet werden zum Koalitionsvertrag, weil eben dieses Aufbruchssignal für die Wirtschaft, für die Unternehmen, die tätig sind, nicht erfolgt ist. Und der zweite Punkt ist...
Also da ist Ihnen der Koalitionsvertrag zu schwach.
Ja,
Man kann
Stimulus auf unterschiedliche Weise erzeugen. Nicht nur durch Steuersenkungen. Es wäre natürlich das Mittel der Wahl gewesen. Unternehmenssteuerreform wäre dringend notwendig im internationalen Vergleich. Aber es gibt auch ganz andere Möglichkeiten, die man machen kann. Durch die Rücknahme bürokratischer Belastungen und gesetzlicher Vorgaben. Das sind auch Effekte. Aber es muss dieser Effekt erzielt werden. Das Zweite ist, wir dürfen nicht jetzt in die Falle tappen und zu sagen, wir wollen um jeden Preis den noch so schlechtesten Deal mit Herrn Trump und seiner Administration erzielen, sondern wir sollten auf die Länder setzen, die nach wie vor zum Freihandel stehen. Ich war neulich in Kanada eingeladen und habe dort mit sehr vielen alten Bekannten geredet. Die Kanadier sind am meisten traumatisiert durch das, was ihr Nachbar getan hat, wo sie überhaupt null Vorwand für geliefert haben. Es gibt Länder in Asien, es gibt Länder in Lateinamerika. Und ich glaube, wir müssen viel mehr auf Freihandel setzen. Was wir uns erlaubt haben bei Mercosur und bei anderen Freihandelsabkommen, die Jahrzehnte verhandelt wurden und dann Jahre brauchten, um in Kraft zu treten, diese Zeit haben wir nicht mehr. Und deshalb sollte die neue Koalition in der Handelspolitik ganz mutig vorangehen und auf Freihandel auch weiterhin setzen.
So, und ich würde gerne nochmal dieses Thema Schulden und Zinslast vor allen Dingen ein bisschen vertiefen, weil wir heute mal die Chance haben, mit sehr kompetenten Leuten das zu tun. Herr Sinn, Amerika, wie viel müssen die mittlerweile aufwenden aus ihrem Etat, einfach nur um Zinsen zu bedienen?
11% ungefähr.
11%
und wir 2,5. Da sieht man schon den Unterschied. Nun ist der Etat ja relativ zum Sozialprodukt etwas kleiner dort, aber es ist ein gewaltiger Unterschied und das frisst in das Budget hinein. Das Geld kann man nicht mehr für andere Zwecke ausgeben.
Wie viel ist das in absoluten Zahlen?
Absoluten Zahlen jetzt. Mischen Sie mich am falschen Fuß, da muss ich erstmal nachdenken. Aber
es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld. Meine Frage zielt eher darauf ab, ein Staat, ein Staatswesen, ein Gemeinwesen, das funktionieren muss, das hat ja für Staatsbedienstete, also für Beamte, für andere Aufgaben, für Schulen, für all die Dinge, die wir kennen, für Verteidigung, für Straßen und alles, was da wichtig ist, hast du ja sozusagen einen festen Teil von Kosten, der einfach da ist. Wie groß ist der? Sind das 2 Drittel? Ist das 1 Drittel?
Ja, in Amerika ist es im Prinzip auch, es ist 80-90% oder was, ganz viel. Aber deswegen ist der Trump ja angesetzt worden, um die Leute alle zu entlassen.
Das heißt,
da ist das ganz anders als in Deutschland. Da ist es wirklich fest. Man kann ja also aus dem Rechtssystem nicht heraus, aber in Amerika gilt das Hire and Fire und das gilt auch für den Staat.
Also wenn du 80% sozusagen schon feste Kosten hast, darauf will ich hinaus. Und hast da noch 11%, die du nur für Zinsen benötigst,
dann
ist der restliche Spielraum quasi nichts mehr.
Ja, es sei denn, man entlässt die Leute, wie es Trump das vorgeschlagen hat. Es geht natürlich auch alles nicht so in Amerika, wie man sich das denkt.
Aber ist das der Grund, warum das alles gerade passiert?
Ja, die haben kein Geld mehr. Amerika ist am Rande der Pleite. Und sie sind am Rande der Pleite, weil sie das hatten, was Giscard d'Estaing als französischer, glaube Außenminister war, damals noch in den 60er Jahren, mal als exorbitantes Privileg bezeichnet hat. Sie hatten nämlich das Privileg, dass sie sich verschulden können in einer Währung, die sie selber drucken können, nämlich in Dollar.
Der Dollar ist die Reservewährung der Welt. Überall werden Transaktionen gemacht. Mhm. Der Dollar zirkuliert auf der Welt und kommt überhaupt gar nicht zurück. Und unter dem Schutze dieser, dieses Nimbus als Reservewährung konnten die Amerikaner immer wieder neue Staatspapiere, kurzfristige Staatspapiere an die Welt verkaufen. Und jeder dachte, Amerika ist doch eine sichere Kiste. Da kann ich mein Vermögen anlegen und
kriegt sichere Zinsen.
Ja. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo das in Frage gestellt ist. Und damit bricht dieses gesamte amerikanische Modell zusammen. Das exorbitante Privileg hieß, man kann jahrzehntelang über seine Verhältnisse leben. Aber irgendwann ist die Schuldenlast so groß, dass das kollabiert. Und dann sieht es ganz, ganz anders aus. Das sollten wir uns in Deutschland übrigens auch hinter die Ohren schreiben.
Ganz gut.
Ja. Das wäre meine Kritik an der jetzigen Schuldenorgie, wenn ich so sagen darf. Wir haben uns immer distanziert gehalten gegenüber dem mediterranen Gleichgewicht. Schulden machen, Inflation erzeugen, dann die Schulden wieder erodieren, neue Schulden machen. Wir wollten Mark gleich Mark, das von der D-Mark herkommt. Das war die Philosophie. Und die ist natürlich jetzt in Deutschland auch
geopfert worden. Über Deutschland reden wir auch gleich.
Die ist jetzt geopfert worden.
Aber ich will der These widersprechen, dass die kurz vor dem Staatsbankrott standen, als Herr Trump ins Amt kam. Weil so, wie haben Sie ja selbst das Argument geliefert, so viele Länder waren der Überzeugung, dass Amerika als ein gutmeinender Hegemon, als eine Ordnungsmacht, die für weltweite Stabilität sorgt und sich einsetzt wie so ein Polizist, der den Straßenverkehr regelt, dass das auch für die internationale und globale Wirtschaft wertvoll ist. Und nun gehen die USA hin unter Trump und verfolgen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik ja auch einen Isolationismus und einen Unilateralismus. Er sagt, ich weiß nicht, ob ich Artikel 5 des NATO-Beistands, der Beistandsklausel anwenden würde. Wahrscheinlich würde ich den Europäern nicht helfen. Er ist bereit, die Ukraine vor den Bus zu schmeißen, und wenn er mit Putin damit eine Lösung finden kann. Und ich könnte das fortsetzen. Und das führt natürlich dazu, dass es dann auch weniger Incentives gibt und weniger Notwendigkeiten gibt, Staatspapiere zu kaufen, amerikanische Interessen zu respektieren, Währungsreserven in Dollar anzulegen. Mhm. Und das kann dazu führen, dass er diese Krise überhaupt erst generiert, von der Sie gesprochen haben und die er eigentlich ja hätte lösen wollen.
Ja, also die Krise ist tatsächlich nicht nur eingebildet und nicht nur psychologisch. Psychologisch wird sie verstärkt. Wir haben eine Netto-Auslandsschuld in dem Sinne, dass wenn man also alles zusammenrechnet, was die Amerikaner im Ausland besitzen und die Ausländer an amerikanischen Anlagetiteln im weiteren Sinne besitzen, von 26 Billionen Dollar. Das ist eine 26.000 Milliarden Dollar. Das ist so groß, das kann sich keiner mehr vorstellen.
Also wenn man ihr Gesicht dazu sieht, dann wird klar, wie unendlich viel das sein muss.
Muss ich immer die Elbphilharmonie.
Ja, die Elfi.
Denken. Das ist jeweils eine Milliarde. Das hilft ja ein bisschen.
Das ist der Urmeter.
Ja, das ist der Urmeter. Das ist so unermesslich viel.
Aber auch sehr viel schöne Musik, sage ich jetzt.
Und das hat diesen American Way of Life, amerikanischen Lebensstandard, diese Welt der Malls, die voll sind mit Waren aus der ganzen Welt möglich gemacht. Und das ist jetzt auf einmal zu Ende. Das ist zu Ende. Und was der Trump davor hat, dass er jetzt das Geld einkassieren will bei seinen Gläubigern in der ganzen Welt, das ist Gift für die Kapitalmärkte. Ja. Das führt zu einer fortgesetzten Abwertung des Dollar. Erst ging es ja schnell runter an den Tagen nach dem 28. Dann ging es mal wieder hoch.
Genau.
Weil man denkt, naja, es geht immer mal rauf und runter. Pustekuchen. Geht ja schon wieder viel stärker runter als vorher. Der Prozess ist noch gar nicht aufgehalten.
Ich habe dieser Tage eine Zahl gelesen, die hat mich wahnsinnig beeindruckt. 9.000 Milliarden müssen die Amerikaner jetzt sozusagen umschulden, weil Gläubiger fliehen, weil Staatstitel verkauft werden, weil man sozusagen diesem amerikanischen Staat im Grunde nicht mehr über den Weg traut, wenn es um die Frage geht.
Es wird ja vermutet, dass die Chinesen da jetzt auch ein bisschen ihre Muskeln haben spielen lassen. Der größte Anleihegläubiger der Amerikaner ist Japan und der zweitgrößte sind die Chinesen. Und als ich das mit den Zöllen hochschaukelte, Amerika, China und dann gab es auf einmal offenbar da Bewegung am Anleihemarkt, dass die Chinesen da...
Ich würde gerne, Frau Löhr, bevor wir gleich noch über den Papst sprechen, vielleicht kommt ja Hilfe von oben, wer weiß, würde ich gerne, Frau Löhr, noch über mal die Chance nutzen. Sie und einige Kollegen haben vor einiger Zeit, ich habe den Artikel wirklich verschlungen, da haben Sie zusammengetragen, was das in Deutschland eigentlich bedeutet. Und haben beschrieben, dass der Bund, Deutschland hat aktuell eine Verschuldung von 1,7 oder 1,8 Billionen Euro, das ist auch sehr viele Elfis, ja, um jetzt mal in der Währung zu bleiben, von Herrn Sinn, und muss aktuell jedes Jahr 400 Milliarden Euro neu finanzieren für die Umschuldung fälliger Papiere, die Lücken im Haushalt und so weiter. Und Sie sagen, das alles lässt kräftig steigende Kosten für diese Bundesschuld erwarten. Und man rechnet, und jetzt kommt's, in der Unionsfraktion mit perspektivisch einer Verdoppelung der Zinsausgaben von heute bereits 35 Milliarden. Das heißt, 35 Milliarden geben wir nur für Zinsen aus.
Genau.
Das heißt, wir verdoppeln die, dann sind wir ungefähr da, wo der Verteidigungshaushalt noch nicht mal ist.
Knapp, genau. Ja. Also wir kommen aus
nur für Zinsen.
Nur für Zinsen, richtig, genau. Wir kommen aus einer Zeit, in der die Zinsen mal sehr niedrig waren. Also im Jahr 2021 sind aus dem Haushalt nur ungefähr 4 Milliarden Euro im Jahr für die Zinsen fällig gewesen.
Wann war
Inzwischen
das?
Inzwischen 2021.
Das ist ja nicht lange her.
Ist noch nicht so lange her. Nein, aber da waren die Zinsen halt sehr niedrig. Ja. Inzwischen sind sie halt höher. Mhm. Im Moment sind wir bei 35 Milliarden im Jahr ungefähr. Und der Bundesrechnungshof hat, als die Lockerung der Schuldenbremse beschlossen wurde, das schon mal hochgerechnet und hat gesagt, es kommen perspektivisch in 10 Jahren noch mal 37 Milliarden dazu. Also sind wir roundabout bei 80 Milliarden, nur für Zinsen, in der Tat. Vielleicht mal so als,
ganz kurz,
als Dimension, also wir haben im Moment so ungefähr einen Haushalt im Jahr, der 500 Milliarden Euro umfasst. Der größte Brocken ist der Bundeszuschuss zur Rente, das sind 120 Milliarden. Und wenn das so ungefähr bliebe, dann wären quasi, wäre die Zinslast dann der zweitgrößte Brocken. Und, das ist noch nicht alles, weil wir haben ja in der Corona-Zeit und auch zu Beginn der Energiekrise wurden ja große Sondervermögen, Sonderschulden aufgenommen und das Sondervermögen Bundeswehr. Und die müssen getilgt werden, was ja richtig ist. Da wurde ein Tilgungsplan beschlossen. Und so ab 2031 kommt dann noch mal ein zweistelliger Milliardenbetrag im Jahr dazu an Tilgung dieser Schulden. Also sind wir dann irgendwie so knapp bei 100 Milliarden pro Jahr.
Nur für?
Die wir quasi dafür bezahlen, weil wir halt in der Vergangenheit sehr viele Schulden aufgenommen haben.
Der Papst hat nicht mitgeholfen.
Deshalb ist die Warnung von Herrn Sinn auch so berechtigt, dass wenn wir jetzt schon sehr viel Geld ausgeben für sowohl die Verteidigung als auch die Infrastruktur und den Klimaschutz, dass dieses Geld wirklich gut ausgegeben wird. Also dass wir jetzt nicht
also dass es
lauter,
was zurückbringt.
Ja, dass es halt
nicht Konsum,
dafür ausgegeben wird.
Nicht Shopping-Malls.
Genau, nicht Shopping-Malls, auch so schön sie ist, keine neuen Elfis, bitte auch keine neuen Stuttgart 21 oder andere Projekte dieser Art, wo die Kosten mal bei 3 Milliarden lagen und jetzt irgendwie bei 10 Milliarden oder 11 Milliarden.
Wir könnten einen Flughafen bauen.
Wir sollten vielleicht
falsches Beispiel,
lieber nicht machen. Also, dass vielleicht auch nicht 10 Milliarden an Intel versprechen oder also diese ganzen Subventionssündenfälle. Ja, ich weiß, Herr Altmaier ist ein großer Freund von Subventionen, aber...
Nein, gar nicht.
Sie
von Gleichheit des Wettbewerbs mit anderen Ländern, die das auch machen. Sie haben zu Recht...
Ja, aber es funktioniert halt oft nicht.
Sie haben zu Recht gesagt, Frau Löhr, wir waren schon bei 4 Milliarden 2021 in Zinsen. Wir waren aber auch schon bei 40 Milliarden zum Ende der rot-grünen Koalition von Gerhard Schröder. Weil damals die deutsche Bonität sehr stark in Frage stand. Und weil wir eben die 40 Milliarden zahlen mussten, war es auch damals der Regierung unmöglich, die Stabilitätskriterien von Maastricht einzuhalten. Und seither haben wir mit der Schuldenbremse, mit der SPD gemeinsam mit Peter Struck vereinbart, etwas gemacht, was in gewisser Weise genial war. Wir haben nämlich deutlich gemacht, du kannst in Deutschland mündelsicher Staatspapiere kaufen. Und dann sind die deutschen Spreads immer weiter runtergegangen, die Zinsen wurden immer niedriger und wir haben dann um 2021 sogar Negativzinsen bekommen, weil es kanadische, australische Pensionsfonds gab, die uns Geld gezahlt haben, dass sie unsere Papiere kaufen durften. Und dadurch hatten wir einen riesigen Haushaltsspielraum, dass wir die schwarze Null eingehalten haben, war ein sich selbst erfüllendes Versprechen. Ja, wir hätten natürlich investieren können, aber bei den ganzen Spielräumen, die entstanden sind, wir haben einmal die Steuern gesenkt, indem wir den Soli abgeschafft haben für 90% der Zahler. Es hat 15 Milliarden gekostet. Und dann haben wir das Geld leider Gottes in den Jahren immer wieder für soziale Belange, ob das die Mütterrente war, ob das Anliegen der SPD waren, ob das Anliegen auch der CDU manchmal waren. Die Fehler wurden auf allen Seiten gemacht. Und deshalb halte ich es für richtig, dass wir grundsätzlich an der Schuldenbremse festhalten. Und dass wir jetzt auch noch mal zeigen, dass unsere Ankündigungen, dass man Einsparungen machen kann an anderer Stelle, dass die auch nicht vergessen sind, sondern dass sie umgesetzt werden.
Noch eine letzte Frage an die beiden Ökonomen sozusagen in der Runde, bevor wir dann wirklich zum Papst kommen und auf Erleuchtung hoffen. Larry Fink, der Chef von BlackRock, wahnsinnig mächtiger Investor auf der Welt. Ray Dalio, berühmter Hedgefondsmanager, auch ein Mann, der über sehr, sehr viele Milliarden verfügt. Die sagen beide, Amerikaner, wir haben als Amerika da ein Thema und wir schrammen tatsächlich, so wie Sie es gerade beschreiben, wirklich an der Staatspleite entlang. Wenn das passiert, was wäre die Konsequenz für uns alle?
Oh, das hat gewaltige Implikationen natürlich für die Stabilität des Finanzsystems, weil die Banken ja auch viele amerikanische Staatspapiere besitzen. Wenn die jetzt im Wert fallen, dann müssen die ja auch Abschreibungen vornehmen. Und da Banken in der Regel mit ganz wenig Eigenkapital arbeiten, so eigentlich nur einer kleinen Prise relativ zu dem, was sie von ihren Kunden verlangen,
genau,
ist es sofort weg. Ja, sie können häufig die Verluste verstecken in den Bilanzen, haben sie gewisse Möglichkeiten, Bankenbuch, Handelsbuch, aber irgendwie auf Dauer kann man sowas nicht verstecken. Und wenn die Papiere, die sie haben, jetzt entwertet werden, weil sie keiner mehr haben will, ja, dann geraten die Banken ins Straucheln. Und dann haben wir möglicherweise eine weltweite Finanzkrise. Die steht also potenziell am Horizont. Und das zeigt, was der Trump da für einen Unsinn macht. Also statt seinen Leuten jetzt eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede zu halten und zu sagen, hört mal, mit eurem Lebensstandard, das geht jetzt nicht so weiter. Wir müssen endlich daran denken, die Schulden zurückzuzahlen, damit wir unsere Bonität erhalten, sagt er, nee, ist nicht nötig, das machen jetzt, zahlen alles die anderen.
Machen wir die Zölle.
Und das geht ja doch nicht. Bei uns gibt es auch viele, die so reden, die so sagen, ja, wir lösen alles mit Verschuldung, warum denn nicht? Die Brücken brauchen wir doch, als könnte man die Brücken nicht mit Steuern bezahlen. Wir müssen uns verschulden und die Gefahr ist riesengroß. Deutschlands Kurs war ein anderer. Deutschlands Kurs war ein Kurs der Stabilität und den sollten wir jetzt auch nicht unbedingt verlassen. Also auch in Deutschland braucht man eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede angesichts der außenpolitischen Gefahren, die jetzt von Putin und von Trump kommen. Wir werden ja regelrecht zerquetscht zwischen den beiden, wenn wir nicht aufpassen. Wir müssen jetzt den Hebel fundamental umdrehen. Dieses bisschen Koalitionsvertrag reicht ja hinten und vorne nicht.
Nein, dafür ist er ja auch nicht da.
Der war ja auch vorher gemacht. Aber wir müssen jetzt einen Schritt weitermachen. Wir müssen verteidigungsfähig werden. Wir müssen den Schritt tun zur politischen Union in Europa. Was Adenauer probiert hatte mit de Gaulle, was er nicht durchgekriegt hat, 1954, die Westeuropäische Verteidigungsunion. Was Kohl im Hinterkopf hatte, als er seine Krönungstheorie entwickelte. Erst die politische Union und dann geben wir die D-Mark her. Das müssen wir jetzt realisieren. Damals ist ein Fehler gemacht worden. Man hat nicht die politische Union realisiert, sondern erstmal, weil die Franzosen das wollten, den Euro geschaffen, also die D-Mark sozialisiert. Wir müssen jetzt Frankreich in die Pflicht nehmen, die anderen Länder in die Pflicht nehmen. Wir müssen die Vereinigten Staaten von Europa gründen, als Bundesstaat, mit einer gemeinsamen Regierung, die über ein Gewaltmonopol verfügt und in der Lage ist, eine gemeinsame Armee zu befehligen. Nur eine gemeinsame Armee wird
Putin wirklich beeindrucken. Das, was wir jetzt machen, in die alten Strukturen mit 24 Armeen in Europa, mit unterschiedlichen Waffensystemen, das noch aufzuplustern und immer mehr Geld reinzuschütten, ist besser als gar nichts. Aber ist noch nicht die Lösung, die ihn wirklich beeindruckt. Und das geht schneller, als die Waffensysteme zu vereinheitlichen. Wir haben ja gesehen, wie schnell man den Euro einführen konnte. Wir brauchen also den nächsten Schritt, den Kohl und Adenauer immer im Kopf hatten. Und dazu müssen sich die Europäer jetzt aufraffen.
Frau Löhr, letzter Satz dazu.
Soweit würde ich nicht gehen. Ich halte es tatsächlich auch nicht für realistisch. Europa muss enger zusammenarbeiten, muss den Binnenmarkt besser funktionsfähig machen. Ich glaube, damit haben wir schon genug zu tun. Und zum Thema Schulden ist wirklich wichtig jetzt, dass Deutschland mit diesem Geld, was es jetzt aufnimmt, vernünftig umgeht, weil wir halt auch, wir sind der Stabilitätsanker in Europa. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann, ich meine, die Franzosen und die Italiener zahlen ja jetzt schon deutlich höhere Zinsen als wir. Und wenn das bei uns weiter hochgeht, dann geht das bei denen noch weiter hoch. Und dann haben wir irgendwann das Problem, dass wir vor einer neuen Euro-Krise stehen.
Dass wir uns ähnlich nicht mehr bewegen können.
Und wenn man, also dieser Glaube, dass man mit Schulden Wachstum herbeifördern könne, dann müssten Frankreich und Italien blühende Landschaften sein. Sie sind es aber nicht.
Ja, das.
Und ich glaube, das muss jetzt diese Koalition verinnerlichen. Und da kommen wir auch wieder zu Herrn Lütz, dass halt, also ich kritisiere,
es muss regiert werden.
Es muss regiert werden, genau. Da bin ich völlig bei Ihnen. Aber was mich am Koalitionsvertrag halt stört, ist, dass er keine Prioritäten setzt. Er konzentriert sich nicht auf das Wesentliche, sondern ist eine Bandbreite aller politischen Wünsche, die diese drei Parteien haben. Und letztlich, ja,
ich finde, Sie verkennen den Koalitionsvertrag. Da würde ich sagen, als Psychotherapeut, ich finde, der Koalitionsvertrag ist etwas Psychotherapeutisches und überhaupt nichts Politisches.
Okay, gut. Ich sage ja, er spendet Trost und Liebe, wo immer er kann. Genau. Trost und Liebe, da sind wir jetzt schon, Herr Lütz. Dieser Papst, ich habe dieser Tage ein interessantes Meinungsstück, ich glaube, in der Welt gelesen. Die Frage, wer ist Bergoglio? Und er hat damals auf diese Frage nach langem Nachdenken geantwortet, eigentlich bin ich nur ein Sünder. Niemand ist ja so gut wie sein Ruf und niemand ist andersrum. Niemand ist so schlecht wie sein Ruf und niemand ist so gut wie sein Nachruf, so muss man es formulieren. Was müssen wir ihm sozusagen ins Buch schreiben, diesen Papst?
Also ich glaube erstmal, dass, wenn er das sagt, es nicht kokett gemeint ist. Das kann jemand ja so kokett sagen nach dem Motto, ihr wisst ja alle, dass ich toll bin, aber ich bin ein Sünder. Sondern ich glaube, dass er das ganz ernst gemeint hat immer. Was ich an ihm wirklich bewundert habe, 12 Jahre lang, ich habe viele Reden von ihm gehört, bei jeder Rede, 12 Jahre lang, jeder päpstlichen Rede, hat er immer am Schluss gesagt, betet bitte für mich.
Genau.
Bei jeder Rede. Also wenn er vor Staatspräsidenten geredet hat oder wenn er vor Feuerwehrleuten geredet hat, immer. Mhm. Und das finde ich auch das, glaube ich, was viele Menschen an ihm beeindruckt hat, dass er sehr authentisch war. Und das Interessante ist ja, dass er auch in Deutschland zum Beispiel viel mehr Menschen außerhalb der Kirche eigentlich begeistert als innerhalb der Kirche.
Das ist richtig.
Also innerhalb der Kirche sind sowohl die Konservativen als auch die Progressiven nicht so besonders zufrieden mit manchen Dingen, weil wir sehr von einer deutschen Brille aus das Ganze sehen. Und immer so, ist er konservativ, ist er progressiv? Der ist weder konservativ noch progressiv. Der ist in manchem konservativer als die Konservativen und in manchem progressiver als die Progressiven. Also nochmal zurück, ich glaube, die Authentizität, das ist das, was Menschen beeindruckt hat. Und dass es da jemanden gibt, der Repräsentant einer internationalen Institution ist, die in allen Ländern der Erde sozusagen vorhanden ist und die eben nicht Google oder wie diese großen Tech-Konzerne überall Geld verdienen, sondern eine Wertegemeinschaft. Und das ist ein Wert, diesen Riesenladen sozusagen zusammenzuhalten und auch ein bisschen auf Trab zu bringen, das ist schon beeindruckend, was er da auch geschafft hat.
Ist dieser Papst auch ein Meister der PR gewesen? Ich meine, es gibt so ikonische Bilder und Momente, die untrennbar mit ihm verbunden sind. Zum Beispiel der Besuch im Gefängnis. Vielleicht können wir die Bilder davon mal einspielen. Das sind so Bilder, die man untrennbar mit diesem Papst in Zusammenhang bringt, Fußwaschung bei Gefangenen.
Also solche Situationen, wo er persönlich mit Menschen zu tun hat, die hat er geliebt. Die hat er schon in Buenos Aires geliebt. Massen hat er gar nicht so gerne gehabt. In seiner Autobiografie schreibt er, dass er sich daran sehr gewöhnen musste. Und ich glaube auch nicht, dass er PR-orientiert ist, sondern dass er einfach Dinge getan hat.
Meint ihr das gar nicht negativ?
Nein, nein.
Aber jemand, der weiß, wie wirkmächtig Medien sind und der weiß, dass wir in Mediendemokratien leben, der solche Bilder erzeugt, der hat eine Idee davon, wie das wirkt.
Das weiß ich nicht. Also das hat er erstens schon in Buenos Aires gemacht und da hat er gar nicht viel Medienarbeit gemacht. Also ich glaube, dass eigentlich auch das Menschen beeindruckt hat. Wir haben ja dauernd Leute, die sich inszenieren in einer bestimmten Form. Das ist keine Inszenierung. Also das meint er zutiefst ernst.
Und, ja, das will ich ihm auch nicht absprechen.
Und das ist manchmal auch das Problem bei ihm gewesen, dass er immer so authentisch war, dass er in Situationen, wo er vielleicht ein bisschen diplomatischer hätte sein müssen, nicht diplomatisch war, was er auch beschreibt. In politischen Situationen zum Beispiel manchmal sehr authentisch gesagt hat, was er dazu denkt, was aber nicht
jemand,
günstig war.
Der sich so auch dann, ich erinnere mich auch an die Bilder auf dem Petersplatz, wo er dann zielsicher den aussucht, der offenkundig ein bisschen anders aussieht, dann entstehen diese Bilder. Es gibt ein ganz berühmtes Foto, ich weiß nicht, ob es vorliegen haben. Ich glaube ja, das hier zum Beispiel. Da geht er hin und ich nehme ihm diese Geste total ab.
Ja.
Wenn du so etwas machst und wirklich glaubwürdig machst, dann entsteht ja sozusagen eine, wie soll man sagen, dann wirst du eine moralische Instanz. Und dann ist ja zwangsläufig eine Enttäuschung programmiert, wenn du dann beispielsweise auf politischer Ebene als Softpower, die du dann wirklich bist, nicht in der Lage bist, einmal Putin klar zu verurteilen.
Ja.
Das ist die Enttäuschung an dieser Stelle.
Ja, und da muss man.
Warum hat er das nicht gemacht?
Ich glaube, er ist mit 76 Papst geworden. Da bleibt man so, wie man ist. Da kann man jetzt nicht neue Dinge lernen. Er ist nicht viel in der Welt rumgekommen vorher. Und er ist ein guter Seelsorger gewesen und dass das sehr authentisch
ist. Das ist das, was man da sieht.
Ja, ich habe das selbst erlebt. Ich habe eine halbe Stunde mal ein Gespräch mit ihm gehabt über ein wichtiges Thema und unter vier Augen. Und dann hat er am Schluss, hab ich ihn gebeten, noch zu beten für einen Menschen, der gerade in einer schwierigen gesundheitlichen Situation war. Und da hat er sehr angelegentlich sofort gefragt, wie heißt der Mensch? Und dann hat er den Raum verlassen, es war in Santa Marta. Und fünf Minuten kam er nicht wieder. Und dann ist er offensichtlich auf seine Wohnung gefahren mit dem Aufzug, er konnte ja schon schlecht gehen und ist dann wieder zurückgekommen und hat mir einen Rosenkranz für diesen Menschen. Ich bin noch ganz gerührt, wenn ich das erzähle. Also das war authentisch, da war keine Kamera dabei, war nichts. Also,
hätte jemanden schicken war einfach, können, das
hätte
zu
jemand,
holen.
Da waren überall Schweizer Gardisten, hätte er schicken können. Und diese Authentizität, das ist, glaube ich, etwas, was Menschen auch vermissen, wo wir dauernd Leute haben, die sich inszenieren. Trump haben wir eben als Thema gehabt. Mhm. Politik muss sich inszenieren, sonst kann sie gar nicht gewählt werden und so. Aber wenn nichts mehr authentisch ist, also wenn Nächstenliebe nur noch so ein Wort wird, dann haben die Menschen eigentlich sozusagen nicht mehr das warme Gefühl von Trost.
Ja.
Und das suchen auch Menschen, die Atheisten sind.
Ich finde, es gibt auch ein Bild oder Szenen, Corona, Petersdom, vielleicht können wir das mal vorlegen, der Papst allein oder fast allein in diesem leeren Petersdom, in dieser riesigen Basilika. Das fand ich auch etwas, was unglaublich stark war, weil es wie nichts anderes letzten Endes auch die Einsamkeit gezeigt hat, in der wir damals alle irgendwie festhingen. Das meine ich mit dem Gespür für das, was hier, das hier zum Beispiel, mit dem Gespür für das, was gerade passiert, aber auch für die mediale Inszenierung.
Ja, aber da bin ich erstens nicht sicher, ob da nicht auch seine Medienfachleute ihn beraten haben bei dieser Sache. Aber schon als er Papst wurde, das schreibt er in seiner Autobiografie ganz auch wieder authentisch, sollten ihm ja bestimmte Gewänder angelegt werden oder ihm sollte ein goldenes Brustkreuz gegeben werden und so. Und da hat er von vornherein spontan gesagt, nein, das möchte ich nicht, weil das nicht authentisch war. Also er hat auch zum Beispiel den Papstnamen und so nicht vorbereitet.
Guck dir mal dieses Bild hier an, ne? Das ist draußen auf dem Petersplatz, das gibt's auch nochmal von innen. Das fand ich irgendwie wahnsinnig beeindruckend und bewegend. Nichts macht hier klarer, was das Thema dieser Krankheit damals
war. Ja, und das betraf uns ja alle. Also wir sahen im Grunde auch unser Elend in der Situation. Und da wurde er ein bisschen auch die Stimme der Welt. Und so ist er dann auch wahrgenommen worden. Wenn Sie Putin ansprechen, er musste natürlich als Papst auch politisch tätig sein und hatte überhaupt keine Erfahrung da. Und und war nicht sehr diplomatisch und hat da auch eine Vorstellung gehabt, glaube ich, einen guten Willen gehabt, da sozusagen zu vermitteln irgendwie. Ist mit dem Auto am ersten Tag sofort zum russischen Botschafter gefahren, der den hat abtropfen lassen. Aber so eine hilflose Geste ist auch beeindruckend. Aber es ist natürlich dann schwierig, zwischen der Ukraine und Russland irgendwie noch eine übergeordnete Instanz zu sein. Und das war manchmal schwierig. Aber wir müssen mal überlegen, wir haben auch, wenn ein neuer Papst gewählt wird, ja, wer soll das sein? Der muss ein toller Seelsorger sein, soll ein guter Theologe sein, soll auch politisch geschickt sein, soll intelligent sein und so weiter, soll sich auch inszenieren können. Das ist alles sehr schwierig. Er hat sicherlich auch Defizite gehabt, von denen er auch gesprochen hat. Aber das, was bleibt, glaube ich, ist, dass er das Wesentliche des Christentums wieder in den Vordergrund gestellt hat. Also, dass man zu den Menschen am Rande gehen muss, zu den Obdachlosen gehen muss. Das haben wir ja eben gesehen in dem Bild. Genau. Das war ihm auch ein Herzensanliegen. Und da wollte er auch Modell sein für Christen, auch für Nichtchristen, zu sagen, Mitleid ist ja im Grunde eine christliche Erfindung. Ja, die Heiden hatten kein Mitleid. Die haben Behinderte einfach ausgesetzt irgendwo. Und die Christen haben gesagt, da kann man Christus begegnen. Und das konnte man bei Papst Franziskus wirklich erleben.
Es gibt ja auch diese ikonischen Bilder der Papst in Lampedusa damals in diesem Flüchtlingslager beispielsweise, all diese Dinge. Trotzdem, was vorhin gesagt hat, gerade die deutsche Kirche mit ihm häufig gefremdelt. Ich habe dieser Tage nochmal nachgelesen, auch die große Kurienreform, die er immer wieder angekündigt hat. Das war im Vatikan quasi ein Running Gag, so nach dem Motto, das erzählt er immer, aber das kommt nie. Ja. Das wird nie passieren. Andere Dinge auch nicht.
Und also, dann kam es.
Naja, aber mit diesen Bildern war natürlich auch verbunden die Hoffnung, und er hat sich auch manchmal so eingelassen, auch die verkrustete Sexualmoral beispielsweise mal aufzubrechen, die Frage nach dem Zölibat aufzubrechen. Da gab es sehr viel Beginn, aber dann wenig Ende.
Nein, das stimmt nicht.
Sehe ich das falsch?
Ja, ich glaube, es ist ein kulturelles Missverständnis zwischen Deutschland eigentlich und ihm. Er hat die Deutschen, glaube ich, nicht richtig verstanden, die Deutschen ihn aber auch nicht. Und ich habe jetzt gerade noch seinen Brief an die Deutschen 2019 gelesen, was wirklich mit viel Herzblut geschrieben ist. In Deutschland gab es gar keine Reaktion
darauf. Er wurde erst bejubelt, dieser Brief sozusagen?
Ja, nee, der Brief wurde gar nicht richtig bejubelt. Da wurde gesagt, interessanter Brief und so. Aber er hat gesagt, ihr müsstet mal mehr über den Glauben reden, mehr über Evangelisierung reden und nicht nur über Strukturfragen und so. Und ich nehme mal ein Beispiel. Ja, die Deutschen haben ein Anliegen seit 50 Jahren, seit der Würzburger Synode, das Frauendiakonat, die Frauenweihe. Ja, so. Das war auch beim Synodalen Weg wichtig. Und ich will das mal mit allem Respekt sagen. Ich habe Freunde, denen das wahnsinnig wichtig ist. Aber das ist ein sehr deutsches Thema. Das gibt es auch in einigen anderen Ländern. Ich habe mal mit Alice Schwarzer diskutiert. Die sagt, also ob Männer jetzt da am Altar stehen oder Frauen, ist ihr völlig wurscht. Was ihr wichtig ist, ist, dass nicht Männer über Frauen herrschen. Die Machtfrage ist entscheidend. Und Papst Franziskus hat das Kardinalskollegium vor 2 Jahren de facto abgeschafft. Das ist in Deutschland noch nicht mal gemeldet worden. Das 1000 Jahre lang haben die Kardinäle, waren der Senat des Papstes, die führenden Leute in den vatikanischen Behörden, die mächtigsten Bischöfe weltweit. Und Kardinäle haben keine Macht mehr. Er hat bei der Kurienreform ist es jetzt so, dass alle römischen Zentralbehörden von Frauen geleitet werden können. Alle 16. Also eine Frau kann nächsten Monat zum Nachfolger von Kardinal Ratzinger als Präfektin des Glaubensdikasteriums ernannt werden.
Ist das wie im Koalitionsfertrag?
Das weiß keiner.
Wir werden das machen oder wir wollen das machen?
Nein, es ist so, dass das jetzt überhaupt möglich ist. Also wenn Sie vor 10 Jahren noch oder vor 20 Jahren gefragt hätten, kann mal eine Frau Nachfolgerin von Kardinal Ratzinger, hat gesagt, theologisch geht das überhaupt nicht und so, das war es noch nie und wie geht das überhaupt und so. Und im Grunde, was er versucht hat, ist, dass die Weiheämter nur noch vor allem eine seelsorgliche, liturgische Funktion haben, wie im Heiligen Theater der Heiligen Messe ist da vorne dann ein Mann, wie im Theater, was weiß ich, der Hamlet auch von einem Mann gespielt wird in der Regel. Aber die Machtfrage, und das ist, glaube ich, für die Zukunft der Kirche entscheidend, wenn die Frauen nicht gleichberechtigt sind, auch in Machtfragen in der Kirche, dann hat die Kirche Schwierigkeiten, eine Zukunft zu haben. Und das hat er versucht zu erreichen und nicht sich theologisch festzubeißen, konnte in der frühen Kirche, das sind immer die Diskussionen, gab es da Diakoninnen oder gab es die nicht, ja, durften die an den Altar, durften die nicht und so weiter. Der Diakon hat überhaupt keine Macht. Ich habe viele Diakone behandelt, die litten normalerweise vor allem darunter, dass sie weniger zu sagen hatten als die Küsterin.
Also ich habe ihn nun mal am Salatbuffet getroffen.
Ja.
Franziskus, ja. Und hat mir den Vortritt bei den Tomaten gelassen. Das fand ich damals, das werde ich ihm nie vergessen. Ich habe ihn als sehr warmherzigen, netten Menschen empfunden, nur so aus dieser ganz kurzen Begegnung. Und jemand, der Kirche sozusagen wieder nahbar gemacht hat, finde ich, tatsächlich sehr nahbar gemacht hat, und den man vermissen wird. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Konklave, Sie haben neulich gesagt, letzte Frage, das ist eher wie so eine Art Gottesdienst, aber da geht's natürlich auch um knallharte Machtfragen. Was glauben Sie, was da am Ende stehen wird? Werden wir einen europäischen Papst wieder haben, vielleicht sogar einen italienischen Papst, oder wird der möglicherweise aus Südamerika, Afrika, woher auch immer kommen?
Es gibt ja den Film Konklave, das ist ein wirklich guter Film, nicht der Realität so ganz entspricht, gerade da. Also in der Sixtinischen Kapelle, die wir jetzt hier gerade sehen, finden überhaupt keine Debatten statt. Gar keine. Sondern das ist ein Ritus, ein Gottesdienst sozusagen, wo jeder Kardinal einzeln vor das jüngste Gericht von Michelangelo geht und nicht sagt, ich wähle, hier ist mein Wahlzettel, sondern er sagt, angesichts des allmächtigen Gottes, der mich richten wird, und da sieht man das jüngste Gericht, glaube ich, dass das derjenige ist, den Gott zum Papst bestimmen will. Also das ist eine kleine Formulierungsvariante, aber das sind ja alles gläubige Menschen.
Naja, klar.
Ja, also da geht es nicht darum, wie der Mafia-Boss jetzt gewählt wird oder sowas, oder CDU-Parteitag oder sowas, sondern es geht darum, in einer sakralen Aktion, dass tatsächlich der Würdigste gewählt wird, dem Konklave, in den sogenannten Generalkongregationen, die ab gestern schon begonnen haben, wird wirklich auch debattiert, wie soll es weitergehen, was brauchen wir für einen Papst. Und da ist natürlich alles im Moment auch offen. Ich glaube schon, dass es einen Papst brauchen wird, der das, was Franziskus angestoßen hat, auch stabilisiert. Franziskus hatte ja keine Erfahrung mit der Kurie, mit Rom und so, und hat auch ein bisschen gefremdelt. Mhm. Also dass es stabilisiert wird.
Also damit einer, der den Apparat versteht.
Ja, der den Apparat versteht, aber trotzdem die Impulse von Franziskus aufgreift, nicht zurückdreht.
Und wo könnte der herkommen mit der Bitte um kurze Antwort?
Naja, aus der ganzen Welt. Franziskus hat inzwischen so viele Leute aus der Peripherie gewählt. Also sicher nicht aus Deutschland, vielleicht kann ich Ihnen diese Antwort geben.
Und auch nicht aus Europa tendenziell?
Das will ich nicht sagen. Also es ist aber jedenfalls so, dass auch aus Asien ein Papst jetzt stammen kann. Es gibt 4 Kardinäle aus Ozeanien, ja. Also er hat vor allem Menschen.
Aber haben Sie jemanden im Kopf, wo Sie sagen, der wär's? Der hat sozusagen die spirituelle Autorität auch. Darum geht's ja.
Ja, ich bin als Prophet da völlig ungeeignet. Ich bin damals 2005 angerufen worden von der ARD, ob ich bei Hart aber fair kommen würde, wenn am nächsten Tag ein Deutscher zum Papst gewählt würde. Da habe ich gesagt, ihr spinnt wohl. Am nächsten Tag war ich bei Hart aber fair.
So, das müssen wir natürlich verhindern. Kommen Sie lieber zu uns. In diesem Sinne, danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.